Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Während in vielen westlichen Ländern eine Kirchenkrise grassiert und selbst fundamentale Glaubensinhalte nicht mehr ernst genommen und gelebt werden, wächst die katholische Kirche in anderen Weltregionen. Ist vor allem auch die Freude am Glauben deutlich spürbarer als im müde gewordenen Europa. Das gilt für viele afrikanische Staaten, die zumeist sehr arm sind. Das gilt aber auch für das so hochtechnisierte und wohlhabende Land Südkorea. Dort hat der christliche Glaube in den vergangenen Jahrzehnten ein enormes Wachstum erfahren. Wie das möglich wurde, erfahren wir heute von Johannes Klauser. Er ist Leiter des neu gegründeten südkoreanischen Büros von Kirche in Not. Grüß Gott, Herr Klauser.
Ich grüße Sie, Herr Niggewöhner.
Herr Klauser, kurz ein einleitendes Wort zu Ihnen. Sie sind seit vergangenem Jahr Repräsentant der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in Südkorea. Sie haben zuvor bei der Friedrich-Naumann-Stiftung gearbeitet und waren zuständig für die Aktivitäten dieser Institution in Nordkorea. Und davor waren Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Hartmut Koschik, mit dem Sie auch jetzt in dessen Funktion als Vorsitzender der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag häufiger zusammenarbeiten. Doch bevor wir über diese Arbeit sprechen, wollen wir einen Blick auf das Christentum in Korea ganz allgemein werfen. 1953, nach dem Ende des Koreakriegs, lebten in Südkorea gerade einmal etwa 190.000 Katholiken. Heute sind es circa 5,4 Millionen. Haben Sie eine Erklärung für dieses enorme Wachstum?
Eine Erklärung, das wird schwierig. Es gibt sicherlich viele Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Interessant ist, dass es eben 5 Millionen individuelle Entscheidungen gewesen von Christen, da es ja auch viele Erwachsenentaufen gibt, waren das meistens junge Menschen, junge Erwachsene, die sich entschieden haben, diesen Glauben anzunehmen und keine Bekehrung durch Missionare oder Herrscher oder Gotteskrieger. Es ist wirklich so, dass diese Menschen diesen Glauben gefunden haben für sich und dann bewusst diese Entscheidung getroffen haben. Eine Erklärung dafür ist sicherlich das tadellos gute Image der katholischen Kirche in Korea. Die katholische Kirche in Korea hat in den meisten Fällen auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden. Viele Menschen in der Gesellschaft glauben an die katholische Kirche und glauben, vertrauen ihr mehr als allen anderen der Religionen. Bemerkenswert ist, dass die katholische Kirche in Korea das Image hat, eine sehr fortschrittliche Kirche zu sein, beziehungsweise sie steht für Fortschritt, für Moderne, für Demokratie und Menschenrechte. Das alles sind Themen, die in anderen Ländern vielleicht nicht so sehr von der katholischen Kirche belegt sind. Die Menschen in Korea sind auf der Suche in einer Gesellschaft, in der vieles Traditionelles wegbricht. Und da kommt die katholische Kirche mit einem Glauben daher, der Menschenliebe und menschliche Werte wieder neu in die Gesellschaft trägt. Und das hat unter anderem Papst Franziskus bei seinem Besuch hier sehr deutlich machen können. Gut, im Prinzip die Menschen erreicht mit dieser Botschaft und das kommt sehr gut an in Korea.
Mhm. Auf diese Papstvisite werden wir noch zu sprechen kommen. Ich will jetzt noch mal da einhaken, wo Sie gerade sagten, das Christentum ist nicht so klassisch durch Missionare im Land verbreitet worden, wie das in anderen Ländern der Fall war. Wie ist denn das Christentum überhaupt ins Land gekommen?
Das Christentum ist Ende des 18. Jahrhunderts durch Gelehrte ins Land gekommen. In gewisser Weise könnte man sagen, die Neugier von Gelehrten hat es ins Land gebracht, denn es waren keine Missionare oder Priester, die gekommen sind nach Korea, sondern es waren Gelehrte von Korea, die bereits gehört hatten von einer neuen Philosophie sozusagen und die dann an den Hof in Peking gekommen sind und dort diese Texte, diese westlichen philosophischen Texte studiert haben. Einer von diesen hat sich dann taufen lassen, ist zurück nach Korea gekommen und hat begonnen, fleißig selbst zu taufen. Als dann wenige Jahre später die ersten Missionare tatsächlich koreanischen Boden betraten, da gab es mittlerweile schon etwa 4.000, 5.000 katholische Christen in Korea.
Aber diese neue Religion ist nicht nur mit offenen Armen empfangen worden, es gab wohl auch viele Märtyrer. Das ist auch bezeichnend für diese Kirche.
Das ist richtig. Man darf nicht vergessen, dass die katholische Religion in ein Land gekommen ist, in dem Konfuzianismus durch und durch herrschte. Das heißt, striktes Patriarchat und hierarchische Strukturen in der Familie, in der Gesellschaft und natürlich im Staat. Nun kommt da ein Christentum, was sagt, es gibt nur einen Gott, nur diesen darf ich verehren und huldigen. Das ist der einzige, auf den ich hören muss. Und im Übrigen sind alle Menschen gleich. Das ist natürlich ein Gedanke, der unglaublich war. Die Yangban, die Adeligen und so weiter, sahen sich dann auch natürlich gleich bedroht in ihrer Existenz und im Recht, dass sie sich herausnahmen, doch etwas anders zu sein als die Bauern und mehr Rechte zu besitzen. Und diese haben dann begonnen, im Prinzip Christen hart zu verfolgen. Also auch die Könige in dieser Dynastie damals, etwa 100 Jahre lang gab es mehrere Wellen von Christenverfolgung, denen wohl um die 10.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Also 10.000 koreanische Märtyrer in den ersten 100 Jahren des katholischen Glaubens in Korea.
Das hat ja auch eine Rolle bei dem Papstbesuch wieder gespielt. Also eine Kirche, die auf dem Blut und dem Zeugnis von Tausenden von Märtyrern aufgebaut ist. Aber das kann ja nicht der einzige Grund sein, wenn man bedenkt, dass die katholische Kirche seit dem Besuch Papst Johannes Pauls II. Vor gerade mal 25 Jahren noch einmal rasant angestiegen ist. Warum war denn dieser Papstbesuch so wichtig?
Ja, Sie sagen es. Also dieser Anstieg ist wirklich sensationell. Es waren im Prinzip innerhalb von 25 Jahren haben sich die katholischen Gläubigen ver-260-facht. Ich habe das irgendwann mal nachgerechnet. Ich glaube, das gab es so auf der Welt nicht. Und das hat sicherlich auch mit der Person des Papstes Johannes Paulus II. Zu tun. Er ist auf die katholische Kirche in Korea bzw. auf die Menschen und mit der ganzen Tradition, mit dem ganzen kulturellen Hintergrund sehr vorsichtig eingegangen. Er hat sogar chinesische Philosophen, also sogar Konfuzius hat er zitiert in seiner Ansprache. Er hat viele Leute begeistert. Er hat später auch die katholische Kirche nach Rom getragen, hat dort geholfen, ein College aufzubauen, in dem heutzutage auch afrikanische und andere asiatische Studenten, als sie studieren, Seminaristen. Er war zweimal in Korea, er war 1984 zum ersten Mal da und hat die ersten 103 Märtyrer heilig gesprochen und kam dann 1989 auch nochmal wieder zum Eucharistischen Weltkongress. Man kann, glaube ich, wirklich sagen, dass er eine spezielle Beziehung zu den Koreanern aufgebaut hat und diese durchaus begeistert hat in einer Zeit, in der ja sich die Gesellschaft auch ein Stück weit im Wandel war und Umstürze auch. Man darf nicht vergessen, die katholische Kirche hat gerade auch in der Demokratiebewegung eine große Rolle gespielt. Anfang der 80er Jahre gab es fürchterliche Massaker auch in Korea, in der auch viele Christen und Katholiken ums Leben gekommen sind im Kampf um Demokratie und Menschenrechte. Und natürlich hat er auch auf diese Menschen ein Stück weit ist eingegangen und hat sich dieser Probleme angenommen.
Da will ich mal einhaken. Sie sagten gerade, die katholische Kirche genießt ein hohes Ansehen in der Gesellschaft. Wie hat sich diese Kirche denn verhalten in den 60er und 70er Jahren, als Südkorea noch eine Militärdiktatur war?
Die katholische Kirche in Korea war immer auf der Seite der Armen und Schwachen oder der Menschen, die unterdrückt wurden. Also sie haben gekämpft gegen Diktatoren wie Park Chung-hee, der Vater der heutigen Präsidentin, oder auch Chun Do-wan, und haben sich eingesetzt für Menschenrechte und Bürgerrechte. Und da war große Persönlichkeiten wie beispielsweise Kardinal Stephen Kim Soo-won, der 2009 verstorben ist, oder auch der ehemalige Friedensnobelpreisträger Kim Dae-jung und ebenfalls Präsident Südkoreas oder sein Nachfolger Roh Moo-hyun, sind Beispiele für Katholiken, die eine wichtige tragende Rolle in der politischen Geschichte auch gespielt haben dieses Landes. Und diese haben sich eingesetzt für Menschenrechte, für Demokratie und für die Schwachen der Gesellschaft Und dafür haben sie Respekt aus breiten Teilen der Gesellschaft bekommen. Also auch Buddhisten oder auch Protestanten. Viele Menschen haben die Straßen gesäumt, als 2009 dieser berühmte Kardinal Kim Soo-an, als der beerdigt wurde, waren die Straßen voll in Seoul von Menschen, die um ihn trauerten, aus allen Teilen der Gesellschaft, von allen Religionen.
Aber was macht jetzt den Glauben für die Menschen konkret interessant? Also es gibt ja viele junge Menschen, die zum Glauben kommen. Es gibt aber auch viele Erwachsenentaufen. Wie finden diese Menschen zum Glauben?
Ich würde sagen, das hat mit Umbrüchen in der Gesellschaft zu tun. Damit, dass ein Gesellschaftssystem ein Stück weit, diese Gesellschaft sich neu erfindet, sich sehr rasant verändert und halt verloren gegangen ist. Alte Strukturen lösen sich auf und Unsicherheit greift um sich. Die Menschen sind auf der Suche nach Werten, kann man sagen. Und die Lehren, die die katholische Kirche da anbietet, sind attraktiv. Also grundsätzlich sind auch die Menschen brauchen, oder Koreaner definieren sich eigentlich immer über Gruppen. Das heißt, die Gruppen, in die sie zum Teil geboren werden, das ist der Jahrgang in erster Linie, dann die Universität, vielleicht die Einheit im Militär oder verschiedenste gewählte und freiwillige und nicht gewählte Gruppen. Und diese Gruppen findet man neu oder wenn man so auf der Suche nach neuen Kontakten, Freunden ist, ist es recht leicht, solche Gruppen in Gemeinden, in Kirche zu finden. Mhm. Und das wird sicherlich auch dazu beitragen, dass viele junge Leute sich dort in der Kirchenband oder im Chor oder als Lektor oder Ministrant engagieren und über diese Gruppe weiter definieren.
Das hört sich so an, dass die Laien auch sehr engagiert sind, sich einbringen. Ist das eine ganz andere Prägung von Kirche, als wir sie bei uns hier in Deutschland kennen?
Ich denke mal, es gibt ein Phänomen in Korea, die Ajumma heißt sie. Das ist eine Dame, in der Regel verheiratet, knapp über zwischen 30 und sagen wir 60, bevor sie Großmutter ist, die sich verwirklicht in eigentlich allen Bereichen der Gesellschaft. Sie ist treibende Kraft von allen sozialen Happenings. Sie steht in der Küche und kocht, organisiert große Partys und weiß über jeden und alles Bescheid. Auch in der Gruppe ist der Einfluss von Ajumma tragend, denn ohne sie läuft einfach gar nichts. Und diese Ajummas, wenn sie dann, die Kinder sind in der Schule, brauchen ihre Hilfe nicht mehr ganz so viel, der Mann kommt im Zweifelsfall erst spät von der Arbeit nach Hause und sie verwirkt sich dann sich als Laie in katholischen Gemeinden und trägt diese maßgeblich.
Und das sollte man auch noch erwähnen, nicht nur die Anzahl der Gläubigen hat einen Boom verzeichnet. Es gibt auch zahlreiche Berufungen zum geistlichen Leben, wie ich gelesen habe. Kann man sagen, dass der christliche Glaube bereits exportiert wird?
Ja, das kann man durchaus sagen. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es etwa 1000 Priester oder Ordensbrüder und Ordensschwestern, Koreaner im Ausland. Ich bin mir nicht ganz so im Klaren, wie viele Seminaristen es gibt in Deutschland, aber momentan oder im letzten Jahr waren es, glaube ich, knapp 1500 im Priesterseminar in Korea. Das heißt, Nachwuchskräfte gibt es meiner Meinung nach sehr, sehr viele. Große Seminare, viele junge Priester, es sind eben nicht nur alte Priester, es sind auch die Altersgruppe bis unter 50, also von Anfang 30 bis Mitte 50 ist, würde ich sagen, der größte Anteil an Priestern in Korea. Da gibt es viele und Ordensschwestern, ich glaube, es gibt um die 6000 Schwestern in Korea und viele, viele Ordensbrüder, viele Glaubensgemeinschaften, die sind alle sehr präsent. Und diese grundsätzlich gibt es in Korea, würde ich sagen, eine Art Missionarsgeist. Da sind die protestantischen Glaubensrichtungen vielleicht noch viel, viel, viel extremer oder viel stärker vertreten, gerade in Gebieten, wo Missionieren eigentlich sehr leicht wehtun kann, also im Mittleren Osten, im Irak, in Afrika, da gehen sie hin, da wo es wehtut und wollen missionieren. Das ist bei Katholiken ein bisschen weniger, aber auch diese bringen viele Missionare ins Ausland.
Nun ist Südkorea ein wohlhabendes Land. Es hat innerhalb kürzester Zeit den Sprung von einem Entwicklungs- zum Industriestaat geschafft, aber es war auch von der weltweiten Finanzkrise betroffen. Was sind die gesellschaftlichen Herausforderungen in Südkorea heute?
Ich würde nennen in erster Linie, diese schnelle Entwicklung ist meiner Meinung nach eine der größten Probleme dieses Landes. Denn viele Menschen sind sehr schnell sehr reich geworden und andere Menschen haben vom Kuchen wenig abbekommen. Das heißt, diese Menschen, die jetzt unglaubliche Besitztümer haben, haben nicht gelernt, damit umzugehen und fahren riesengroße Autos und müssen ihren Reichtum nach außen tragen. Statussymbole sind unglaublich wichtig und das überträgt sich natürlich auch auf andere in der Gesellschaft, andere Menschen, die einfach sich das nicht leisten können. Ja? Jeder, der im Prinzip sich weder einen Mercedes noch eine Gucci-Tasche leisten können, fühlen sich in gewisser Weise als Loser. Die Werte in dieser Gesellschaft haben sich einfach ein Stück weit verschoben. Es ist wichtig, seinen Reichtum nach außen zu tragen und das Zwischenmenschliche ist ein Stück weit auf der Strecke geblieben in diesem Zusammenhang, würde ich sagen. Insofern war es ganz wichtig, dass auch gerade der Papst diese Themen angesprochen hat. Also er hat sich um die Schwachen der Gesellschaft gekümmert. Er hat genauso viel Zeit mit Kranken, mit den Minderheiten und mit den Schwachen der Gesellschaft verbracht, wie mit großen Staatsmännern oder auch Bischöfen und Kardinälen. Grundsätzlich ein anderes Problem in dieser Gesellschaft ist, dass die koreanische Gesellschaft doch ein sehr ausgeprägtes Schwarz-Weiß-Denken hat. Und dadurch gibt es zwei Pole, die einander auf den Tod hassen. Und das ist zum einen Nord und Süd, das ist auf der anderen Seite in der Politik konservativ und liberal. Ausgleichende Kräfte gibt es wenig. Insofern wäre ein anderes Thema, was sehr wichtig ist, Versöhnung. Und das hat der Papst auch wieder sehr oft angesprochen auf seiner Reise hier in Korea.
Mhm. Wir werden darauf im zweiten Teil des Gesprächs noch zu sprechen kommen. Zuvor aber möchte ich Sie fragen, wie denn das Verhältnis der Katholiken und der katholischen Kirche zu anderen Religionsgemeinschaften und den anderen christlichen Konfessionen heute ist?
Ich würde sagen, sehr, sehr gut. Also gerade mit den Buddhisten gibt es eine, ja, man kann es wirklich als Freundschaft bezeichnen. Wiederum auch Papst Franziskus hat die Vertreter aller Glaubensrichtungen in Korea getroffen am letzten Tag. Die saßen in der Abschlussmesse für Frieden und Versöhnung in der ersten Reihe. Buddhisten haben im Vorfeld des Papstbesuches Grußvideos, Botschaften geschickt, indem sie den Papst lobten und sagte, im Grunde wollen wir doch nur, dass alle Menschen leben wie der Papst. Also er ist ein Vorbild für uns Buddhisten genauso wie wir euch Christen. Insofern, zwischen Buddhisten und Katholiken gibt es in Korea eine wirkliche Freundschaft, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch Ökumene in Korea. Dennoch, gerade bei einigen Pfingstkirchen ist das Verhältnis nicht ganz einfach. Und die haben auch teilweise protestiert gegen den Besuch des Papstes.
Herr Klauser, sprechen wir oder beziehungsweise blicken wir im zweiten Teil unseres Gespräches über die Grenze. Korea ist ja bekanntlich seit 1948 geteilt. Der nachfolgende Koreakrieg, der hat bestehende Gräben vertieft. Über 3 Millionen Menschen sind nach Schätzungen damals in diesem Krieg umgekommen. Welche Rolle spielt dieser Krieg und diese Trennung des Landes heute noch in den Köpfen der Menschen?
Ich würde sagen, präsent ist er sicherlich. Also die Grenze ist einfach nur, ja, ich glaube, 45 Kilometer von Seoul entfernt. Immer wieder kommt es zu Konfrontationen, immer wieder mal gibt es Atomtests, irgendwelche Zwischenfälle, Drohungen vom Norden in erster Linie. Verhandlungen werden angesetzt, abgesagt, verschoben, wie auch immer. Es ist ein Thema natürlich und man kommt auch nicht dran vorbei. Auch im Fernsehen wird darüber regelmäßig berichtet. Aber im täglichen Leben glaube ich, dass es zumindest in Südkorea nicht mehr so eine große Rolle spielt. Die Teilung war sicherlich sehr, sehr tief, unvergleichlich tiefer als in Deutschland. Man darf nicht vergessen, da haben Brüder aufeinander geschossen. Es war ein Bruderkrieg, das gab es in Deutschland nie. Es war immer eine kalte Konfrontation in Deutschland, in Korea. Gab es einen 3-jährigen Krieg, der, wie Sie eben sagten, Millionen von Opfern gekostet hat auf beiden Seiten. Insofern, der Grad der Teilung war viel, viel, viel härter. und die Kontakte zwischen den Familien, die ja in Deutschland durchaus möglich waren, Kontakt zu halten oder sich hin und wieder mal zumindest in die eine Richtung zu besuchen, das ist in Korea vollkommen ausgeschlossen.
Haben sich denn die Beziehungen auf der politischen Ebene zwischen Nord- und Südkorea in den vergangenen Jahren verbessert? Gibt es da eine Entwicklung?
Die sehe ich leider Gottes eher rückläufig, um ehrlich zu sein. Also von der Sunshine Policy, wie sie genannt wurde, von Präsident Kim Il-sung, von der ist nicht mehr viel übrig. Damals gab es Bemühungen, miteinander zu reden. Das kann man teilweise vielleicht vergleichen mit einzelnen Elementen der neuen Ostpolitik in Deutschland. Aber heutzutage, zumindest würde ich sagen seit 2008, gibt es da kaum mehr wirkliche Fortschritte, beziehungsweise der Ansatz ist auch ein anderer. Also es sind Hardliner, die in Südkorea in der Regierung sind und keine Zugeständnisse mehr machen wollen. Da gab es große Probleme von den beiden Regierungen zuvor, der vorgeworfen wurde, dass sie zu weich und zu entgegenkommend dem neuen Gegenüber taktiert haben. Wohingegen jetzt diese Regierung da relativ eine ziemlich harte Linie fährt. Dennoch gibt es immer wieder mal Bemühungen. Also Präsidentin Park Geun-hye hat da einige neue Initiativen auch gestartet. Dennoch, man darf nicht vergessen, sie ist die Tochter des Staatsfeindes Nummer 1 in Nordkorea. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der Norden tatsächlich versuchen wird, auf diese Angebote einzugehen und somit der Tochter des Staatsfeindes Nummer 1 zuträglich zu sein in der Politik.
Nun gilt ja Nordkorea als einer der größten Christenverfolger überhaupt. Verfolgen Sie das von Südkorea aus? Wo sind die Menschenrechte in Nordkorea ganz besonders eingeschränkt?
Ja, das ist so eine schwierige Sache, von Südkorea aus über Nordkorea zu reden. Ich war zuletzt 2011 in Nordkorea und ich glaube, man kann eigentlich wirklich nur dann über Nordkorea reden, wenn man regelmäßig dort ist.
Tut sich so viel in kurzer Zeit da, oder?
Es tut sich viel in kurzer Zeit. Man muss im Prinzip, um bestimmte Entwicklungen mitzubekommen, wie gesagt, regelmäßig die Veränderungen sehen vor Ort und man muss vor allem mit Menschen reden. Man muss mit seinen Begleitern reden und zwischen den Zeilen lesen. Das, was geschrieben wird, das, was gesprochen wird, das muss man interpretieren und immer wieder neu bewerten. Und das kann ich von hier aus natürlich überhaupt nicht. Mhm. Ich habe auch natürlich, klar, in Nordkorea hat man gewusst, dass ich katholisch bin. Das war immer wichtig für mich und das habe ich ihnen auch jedes Mal gesagt. Und das hat man mir eher positiv ausgelegt. Man hat das verstanden, als dass ich Werte habe und man mir dadurch ein Stück weit vertrauen könnte.
Ja, aber die Ausübung der Religion ist praktisch nicht möglich in Nordkorea.
Das ist eine vollkommen andere Frage. Das sehe ich ganz genauso. Also natürlich passieren ohne Frage fürchterliche Dinge in diesem Land. Christen haben nicht die Möglichkeit, ihren Glauben auszuleben, wenn es denn überhaupt noch wirklich Christen gibt, die diesen Glauben praktizieren. Das größte Problem, würde ich sagen, ist, dass der große Teil der Bevölkerung überhaupt nicht mehr weiß, was Christentum überhaupt ist. Da sind über Generationen, hat es keine Menschen gegeben, die diesen Glauben weitergegeben haben. Wenn ein nordkoreanisches Kind ein Kreuz sieht, kann er damit nichts anfangen. Mhm. Er wird noch nicht mehr wissen, was Christentum ist. Den Begriff wird er nicht kennen, dieses Kind. Oder es sind beispielsweise, ich war einmal in einer Kindertagesstätte in Nordkorea zu Besuch und da war ein Kind, was in gewisser Weise die Weihnachtsgeschichte vorsang. Allerdings, diese Weihnachtsgeschichte spielte nicht in Bethlehem, sondern am Berg Paektu und der große Führer wurde geboren und es ging ein Stern auf und es waren nicht die Hirten auf den Feldern, sondern die Soldaten auf den Feldern, die merkten, dass etwas Großartiges geschah. Ja, also diese ganzen Geschichten sind teilweise übernommen von nordkoreanischer Seite und umgeschrieben, umgedeutet, bis hin zu, lange Zeit war die Heilige Dreifaltigkeit, war Kim Il-sung Kim Jong-il und die Tutsi-Ideologie.
Und jetzt seit 2011 gibt es einen neuen starken Mann in Nordkorea, mit dem ja auch einige Hoffnung verbunden war, denn er soll ja immerhin im Westen erzogen worden sein, so hört man. Hat es denn seit dem Regierungsantritt von Kim Jong-un einen Kurswechsel gegeben oder zumindest so etwas wie einen zarten Aufbruch an spürbaren Verbesserungen, auch bei den Menschenrechten?
Also im Westen erzogen, das klingt so, als ob er viele Jahre lang im Westen gelebt hätte. Dem ist nicht so. Ja. Also er war in der Schweiz, war vermutlich für ein paar Jahre vielleicht, aber ich fürchte leider, ohne es wirklich beurteilen zu können, nicht, dass da große Verbesserungen in Fragen der Menschenrechte jetzt durch diesen Wechsel zustande gekommen sind. Ich fürchte, das wird noch einiges mehr erfordern und einige Entwicklungen.
Blicken wir zurück auf den Papstbesuch im vergangenen August, den Sie ja aus der nächsten Nähe erlebt haben. Wie waren Ihre persönlichen Eindrücke dieser Tage?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich ihn bei verschiedenen Gelegenheiten zumindest aus der Ferne sehen konnte. Ich war im Vorfeld des Papstbesuches beim Asia Youth Day in Taizan, wo sich die Jugendlichen Asiens versammelt haben und die der Papst dann auch besucht hat. Bei der Messe selbst mit dem Papst war ich zwar nicht, aber kurz davor war ich da und habe die Stimmung so ein bisschen schon mal riechen können. Und dann habe ich teilgenommen an der Abschlussmesse in der Myeongdong-Kathedrale in Seoul und habe ihn dann auch nochmal auf der Straße gesehen und bin natürlich zu dem großen Gottesdienst und habe mitbekommen, was für eine Stimmung dort war. Und da waren meine persönlichen Eindrücke, dass der Papst weit über die Grenzen der Konfession die Menschen zusammengebracht hat. Dass viele, viele Menschen begeistert waren von diesem Menschen, wie er aufgetreten ist, wie er sich gegeben hat, wie er auf die Menschen zugegangen ist und auch von dem, was er gesagt hat, sehr begeistert waren. Ja. Er hat die richtigen Worte gefunden und hat vor allem oft in Situationen mehr durch sein aufrichtiges Zuhören und seine aufrechte Anteilnahme Emotionen versprüht, die koreanische Gesellschaft, auf die sie gewartet hat. Er hat überdies die richtigen Themen aufgegriffen, nämlich den Finger in die Wunde verschiedener Probleme der Gesellschaft gelegt. Er hat den Bischöfen gesagt, dass sie nicht nach wirtschaftlichen Maßstäben ihre Geschäfte führen dürfen, sondern dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Er hat ihnen Bescheidenheit gepredigt und gesagt den Leuten, dass es nicht sein kann, dass man nach materialistischen Gütern strebt als katholische Kirche, sondern es muss immer der Mensch im Mittelpunkt allen Handels stehen.
Da würde ich gerne nochmal einhaken. Wir kennen das ja von Papstbesuchen nach Deutschland. Da wird dem Papst ja quasi vorgeschrieben, worüber er zu reden hat. Die Themen sind eigentlich schon klar und immer die gleichen. Wie war das in Südkorea? Welche Themen hat er da besonders hervorgehoben? Und glauben Sie, dass das auch auf einen fruchtbaren Boden fällt? Weil bei uns ist das ja nicht immer der Fall, wenn ein Papst etwas sagt.
Ich habe das Gefühl, dieser Papst lässt sich nicht vorschreiben, was er zu sagen oder nicht zu sagen hat oder auch was er zu tun hat. Es gab gerade bei diesem Papstbesuch da einige Beispiele. Ein Thema beispielsweise, was in Südkorea in der Zeit vorher auch schon ein großes Thema war. Wahrscheinlich haben Sie gehört von diesem schrecklichen Schiffsunglück. Mhm. Die Fähre, die Sewol, bei der knapp 300 junge Menschen, in erster Linie Jugendliche, ums Leben gekommen sind. Diese Narben sind noch lange nicht verheilt. Und es war ein Politikum oder ist immer noch ein Politikum. Viele Menschen sind auf der Straße und wollen ganz klare Gesetzesänderungen und Bestrafungen, beziehungsweise wollen, dass die Menschen die Verantwortung tragen, in allen Bereichen, auch aus der Politik, zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist ein Thema, was auch die katholische Kirche selbst sehr spaltet. Und diese Angehörige dieser Opfergruppe hat der Papst jeden Tag getroffen, bei 5 Gelegenheiten. Und einer dieser Leute hat gesagt, wenn Sie, Heiliger Vater, mich taufen würden, würde ich mich sofort taufen lassen. Das hat er dann spontan gesagt, kein Problem, das machen wir, ganz ohne vorher irgendjemanden zu fragen. Und 2 Tage später wurde er dann tatsächlich in der Nunziatur getauft. Genauso gegen alle Sicherheitsbedenken hat er angehalten, bei der großen Messe in Gwanghwamun mit Millionen am Wegrand und hat angehalten und einen dieser Väter begrüßt, ihm die Hand gegeben, mit ihm gesprochen und vor allem zugehört. Insofern, dieser Papst spricht die Themen an, die seiner Meinung nach dran sind, hat da auch keine Hemmung, schwierige, komplizierte Probleme anzugehen und sich damit auch intern unbeliebt zu machen, aber versucht dann, diese Menschen alle wieder zusammen an den Tisch zu bringen und eine gemeinsame Lösung der Probleme zu finden. Und ich glaube, gerade in dieser Gesellschaft mit strikten Hierarchien, wo jeder im Prinzip nur das tut, was seine Rolle ist und diese Rolle niemals überschreiten darf, war das ein sehr interessanter Besuch für auch Nicht-Katholiken. Die sehen, dass dieser Mensch mit einem riesengroßen Herzen und viel Liebe auf alle Teile der Gesellschaft zugeht und versucht, sie zusammenzubringen.
Herr Klauser, sprechen wir gegen Ende unseres Interviews noch über Ihre Arbeit in Südkorea. Die Unterstützung dort durch Ihr Hilfswerk Kirche in Not, die hat schon Tradition. Sie geht zurück auf die Zeit Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Warum hat Kirche in Not damals in Korea geholfen?
Das ist in der Tat so. Pater Werenfried, unser Gründer, war 61 und 62 oder 63 war er in Korea. Allerdings nicht nur in Korea, er war dann auch in Indien, in verschiedenen Ländern Asiens und hat darüber berichtet, seinen Wohltätern und seine Wohltäter um Hilfe gebeten. Denn die Situation in Korea in den 60er Jahren war fürchterlich. Also der Koreakrieg ging bis 1953. Das Land war komplett am Boden, gerade Südkorea. Man darf nicht vergessen, bis tief in die 70er Jahre war Nordkorea das wohlhabendere der beiden Koreas. Ja, die ganze Industrie war im Norden. Der Krieg ist dreimal über Seoul, die Front ist dreimal über Seoul rübergewalzt und hat alles platt gemacht. Da stand nicht mehr viel. Es war wirklich eine fürchterliche Zeit und die Geschichten, die Pater Werenfried in seinen Briefen schreibt, er beschreibt recht bildhaft auch gewisse Gebiete, die ich auch kenne, unter anderem den Bezirk Gangnam, über den ja der koreanische Sänger Psy seine Kapitalismuskritik in gewisser Weise diesen Song gebracht hat. Das sah damals ganz anders aus. Das war alles kaputt und Menschen, die wirklich hilfebedürftig waren und hungerten und denen es miserabel ging. Und das hat Pater Werenfried gesehen, mehrfach und darüber berichtet und gesagt, da müssen wir helfen. Und insofern, das sind gleichzeitig auch die Anfänge von Kirche in Not in Korea gewesen. Diese Berichte und einzelne Projekte, die Pater Werenfried selbst noch angeleiert hat, unter anderem beispielsweise ein deutscher Pater, der jetzt vor drei Wochen ungefähr das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Der ist in den 1956 ist er nach Korea gekommen und hat dort zunächst mit Flüchtlingen in Busan gearbeitet und hat verschiedenste karitative Stiftungen und Organisationen aufgebaut und lebt seit langer Zeit nun in Korea, ist in Korea bekannt wie ein bunter Hund und spricht Koreanisch und ist ein großer Freund von Pater Werenfried gewesen.
Wie heißt der Pater?
Pater Anton Trauner, auf Koreanisch Ha Antonio.
Also wir können festhalten, Kirche in Not hat schon eine lange Tradition. In Südkorea hat diese enorme Entwicklung des Christentums dort auch gewissermaßen mit begleitet. Und jetzt gibt es seit vergangenem Jahr ein eigenes Büro in Südkorea, dessen Leiter Sie sind. Wie ist es denn zu dieser Büroeröffnung gekommen? Welche Idee verbirgt sich dahinter?
Gut, zunächst einmal, das Büro ist ganz offiziell noch nicht gegründet. Das heißt, wir haben noch nicht richtig begonnen mit dem Fundraising. Es gibt nun ein Büro und auch mit mir noch eine zweite feste Mitarbeiterin, eine Koreanerin natürlich. Wir haben begonnen, der Weg ist recht lang. Ja? Man darf in Korea bloß nicht vergessen, alle Hierarchien mit einzubeziehen und alle Menschen zu fragen, ob sie denn damit einverstanden sind. Insofern die Zusammenarbeit mit der Bischofskonferenz, aber auch der Diözese, der Erzdiözese Seoul, ist wahnsinnig wichtig. Das heißt, man muss langsam einen Schritt vor den anderen setzen. Insofern ganz da angekommen, dass man sagen kann, wir haben ein funktionierendes Büro in Südkorea, ist so weit sind wir noch nicht ganz. Auch die Rechtsform muss richtig gewählt sein und diese zu gründen ist dann auch nochmal nicht ganz einfach. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass wir das bald geschafft haben. Wir haben die Unterstützung der Bischofskonferenz, wir haben die Unterstützung des Kardinals und der Erzdiözese. Wir haben, insofern ist es jetzt mein Bestreben, hier langsam über Kirche in Not erstmal wieder bekannt zu machen. Denn da es der koreanischen Kirche so gut ging, dass sie kaum mehr Projektanträge schickte und man ihr eigentlich hier kaum mehr noch helfen musste. Und genau das ist eigentlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, jetzt gehen wir nach Korea. Bisher gab es kein eigenes Büro in Asien. Es wird das erste oder es ist das erste Büro von Kirche in Not in Asien. Und es ist ein Beispiel für, ja, was eigentlich passieren kann. Dieses Land war in Not, Kirche in Not war da, hat geholfen, diese Kirche wieder mit aufzubauen. Und mittlerweile ist es soweit, dass dieses Land helfen kann, ihren Brüdern und Schwestern in anderen Ländern, die in einer ähnlichen Situation stecken wie Südkorea früher, zu helfen und im Prinzip die Verhältnisse umzukehren. Korea ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass diese Entwicklung möglich ist. Und hinzu kommt natürlich, dass gerade was die verfolgte Kirche angeht, wie mit der Geschichte der Märtyrer und mit Nordkorea vor der Tür, Südkorea, wie kaum ein anderes Land die Sorgen und Nöte von Menschen kennt. Oder dass Südkoreaner wissen die eigentliche Bedeutung von diesem Namen Kirche in Not.
Mit Johannes Klauser, dem Leiter des Kirche in Notbüros in Südkorea, haben wir heute gesprochen und mehr über die Projekte und die Evangelisationsarbeit des Hilfswerks erfahren Sie auf den Netzseiten unter www.kircheinnot.ch oder de, je nachdem, aus welchem Land Sie kommen. Dort können Sie auch das Buch, Sie nennen mich Speckpater, bestellen, in dem der Gründer von Kirche in Not aus der Anfangszeit seiner Aktion berichtet, unter anderem auch über die Reise nach Korea. Das Ganze kostet 5 €, vielleicht ist es ja ein passendes Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen von Ihnen. Das war's dann für heute. Am Mikrofon saß Volker Niggewöhner. Ihnen allen ein gesegnetes Christkönigsfest.